bei einem Stand vom Iran habe ich am Ende noch ein Foto sogar machen können, wie eine der Mitarbeiter ein Foto von sich machen lässt vom Kollegen mit dem Handy, wie er den Flügel einer Drohne küsst. Mhm. Also das kann man sich gar nicht ausdenken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast, Supergast, Nikita Teryoshin. Er ist Fotograf, international ausgezeichnet, macht großartige Fotografien von relativ normalen Dingen, die aber dann, wenn man sich die Fotos anguckt, nie normal aussehen. Normal kann sein eine Kuh, Politiker oder Abwehrsysteme. Nikita Teryoshin ist nicht nur ein toller Fotograf, sondern auch ein toller Gesprächspartner. Und ich muss das an dieser Stelle auch wirklich nochmal kurz disclaimern. Er ist auch ein Freund. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen, haben auch schon Reportagen zusammen gemacht. Und ich fand, es war an der Zeit, ihn zum Gespräch einzuladen. Wir haben heute darüber gesprochen, was passiert eigentlich Backstage und auch Frontstage auf Waffenmessen auf der ganzen Welt. Wie fotografiert man das? Wie banal ist der Krieg eigentlich an der Front und im Hinterraum bei einem Essen von Jakobsmuscheln und Aperol Spritz? Auf all diese Fragen hat Nikita eine Antwort und er kann auch wunderbar erzählen von wirklich grausamen Orten. Und diese grausamen Orte müssen nicht zwingend in den Schützengräben im Osten der Ukraine sein oder in der Wüste Malis. Nein, diese grausamen Orte können auch Berlin-Schönefeld sein oder auch Paris. Warum das so ist, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte wirklich extrem viel Spaß bei diesem Gespräch und hoffe, ihr habt das auch. An dieser Stelle möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, dass ihr eine Verantwortung habt, beziehungsweise eure Ohren haben eine Verantwortung. Denn umso mehr Ohren diesen Podcast hören, umso besser ist das für unabhängigen Journalismus in Deutschland. Aber von Ohren können wir hier in Berlin nicht leben. Wir brauchen Geld. Und das kommt aus eurem Portemonnaie und das nehmt ihr mit euren Fingern aus eurem Portemonnaie und gebt es uns bei Patreon. 3, 5 oder 9 Euro machen unabhängigen Journalismus möglich, machen diesen Podcast möglich, machen dieses Studio, in dem wir das Video aufgenommen haben, mit der Folge mit Nikita, die ihr euch dann dort angucken könnt. Wir laden es dann später auch noch auf YouTube hoch, weil wir uns selber noch nicht so richtig einig sind, wie wir damit umgehen sollen, dass Dinge Geld kosten und nicht Geld kosten. Aber das macht nichts. So funktioniert das Internet. Ihr seid Teil davon, wir sind Teil davon. Wir sagen danke für die, die uns schon unterstützen und wir wollen, dass ihr uns unterstützt, wenn ihr uns noch nicht unterstützt. Also macht das bitte. Würdest du dich selber als Dokumentarfotograf bezeichnen? Ist das das, was du bist?
Ja, ja und nein. Also die, vor allen Dingen die Arbeiten, die ich als, wie man sagt, freie Projekte mache, also ohne dass ich einen Auftrag habe, sondern im eigenen Auftrag, kann man sagen, das sind dann eher man würde wahrscheinlich in der Literatur sagen, es ist ein Essay oder es ist ein Kommentar. Also es ist schon, ja, ich kommentiere auch das, was ich sehe, also mit einer gewissen Haltung dann doch. Und weil Dokumentarfotografie kann ja auch sein, wie Bernd und Hila Becher irgendwo hinzugehen und quasi alles so abzubilden, wie es ist, in bestmöglicher Qualität. Nicht, dass ich jetzt Ärger bekomme von irgendwem. Jedenfalls, das ist nicht, was mich interessiert, sondern ich versuche schon sozusagen mit dem, was ich auch als Mensch mitbringe und mit, ja, dem Blick auf die Welt Dinge zu zeigen und dadurch werden die Bilder so, wie sie werden.
Ja. Eben. Also wir haben uns beide kennengelernt für eine Geschichte von Focus. Da sind wir beide mit einem Tesla von München nach Berlin gefahren. Das ist schon sehr lange her. Da war noch dieses, ach, kann man mit einem Elektroauto wirklich so weit fahren? Dir ist speiübel geworden, daran kann ich mich gut erinnern. Und wir haben über alle russischen Präsidenten, die man nicht kennt, geredet. Und ich mochte das Gespräch sehr, was wir da beide geführt haben, weil es so sehr, irgendwie so warm. Es hat eine interessante Wärme, dieses Gespräch. Und ich finde, diese Wärme haben auch deine Fotos. Diese man merkt dich als Mensch in deinen Bildern, egal ob du Kühe, Schweine, Katzen in Bangkok oder ja, oder Leute, die Cruise Missiles kaufen wollen, fotografierst. Wie sehr bist du das eigene wie sehr bist du als Fotograf in deinen Bildern eigentlich drin? Und wie sehr muss man sich als Dokumentarfotograf da eigentlich raushalten?
Zu dieser Tesla-Fahrt, also ich hatte ja damals eigentlich einen Führerschein auch, aber bin in Ewigkeit nicht gefahren, weil wir auch nie ein Auto hatten in Deutschland, in der Familie. Und ich muss immer noch daran denken, wie du dich geärgert haben musst, dass du diese ganze Route von München nach Berlin alleine fahren musstest.
Okay, das war okay. Wir haben ja gequatscht.
Und als wir hier tatsächlich um die Ecke angekommen sind, da hätte ich wirklich beinahe gekotzt.
Ja, aber man muss sich daran gewöhnen, an diese Art des Bremsens, ja. Das Auto bremst
ja, seltsam. Ich dachte immer, das lag an deinen Fahrkünsten, aber es hat ja auch was mit dem E-Auto ja. zu tun, muss man sagen. Ja, jetzt sind wir ganz schön weit von der Frage weggekommen.
Die Frage war genau, also wie viel bist du, also darf Nikita in dokumentarischer Fotografie drinstecken? Weil ich erkenne deine Fotos mittlerweile, ich erkenne sie, ohne dass ich gucke, wer hat das Foto gemacht?
Ja, ich weiß nicht, also im Endeffekt geht es ja auch nicht um diese Label. Also mir ist schon wichtig, wie zum Beispiel auch bei der Arbeit über den Waffenhandel, was du erwähnt hattest, dass ich jetzt nicht aktiv ins Geschehen eingreife. Ich sage den Leuten nicht, was sie, dass sie sich so oder so hinstellen sollen, dass sie irgendwas halten sollen oder verschieb die Sachen nicht. Das ist sozusagen der Anspruch, den ich dann habe, die Dinge so nicht zu verändern, weil die Welt schon absurd genug ist, da muss ich nicht noch irgendwas dazu erfinden. Aber wie ich es dann sozusagen aufnehme, weil es geht ja um den Ausschnitt, es geht um die Perspektive, es geht natürlich um den Blitz, den ich oft nutze, oder immer, muss man ja sagen. Und fast immer. Ja, und das ist, wie man es dann am Ende bezeichnet, ist wahrscheinlich relativ egal, aber der Anspruch dann eine gewisse Wirklichkeit zu zeigen, besteht natürlich dann dennoch.
Lass uns mal über diese Waffen reden. Das ist ja der Grund, warum wir uns heute treffen. Inside Waffenmarkt, Inside Waffenmesse, die ja zurzeit boom. Ich glaube, bis gestern war auch Rheinmetall wirklich ein krasses Aktienunternehmen. Jetzt sind sie gerade stark abgestürzt.
Ja, gestern.
Weil sie einen Auftrag verloren haben, ein Marine, ich glaube, irgendwelche Schiffe.
Ich glaube, das größte Kriegsschiff, was gebaut werden sollte.
Ja, es klingt immer wie so ein Computerspiel. Es klingt immer wie Command & Conquer. So.
Ja.
Also so einfach nicht wirklich, dass es diese Deals gibt, aber sie gibt es. Fangen wir ganz am Anfang an. Wie bist du auf die Idee gekommen, auf eine Waffenmesse zu gehen, um dort Fotos zu machen?
Also ich hatte ja angefangen, also das geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach hinten zurück, als ich irgendwann als Teenager verkatert zu Hause aufgewacht war, gegen 12 oder 1 Uhr mittags und meine Mutter mich aus der Küche kam mir wahrscheinlich so vor, angestiegen hatte, dass das Essen fertig ist. Und ich hatte gefragt, ja, was gibt's denn? Und die meinte, ja, irgendwie Schweinefleisch oder so. Mhm. Und ich so, ich esse kein Fleisch mehr. Und das war einfach so ein Protest auch, obwohl ich mir das schon immer so gedacht hatte, dass ich irgendwie auch Mitleid auch mit den Tieren in der Massentierhaltung hatte. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, ich kann mich auch als Fotograf mit dem Thema beschäftigen, mit der Massentierhaltung, und bin irgendwann über verschiedene Messen und über einen Tipp von einem Kollegen dann auf die landwirtschaftliche Messe gekommen, die Eurotier in Hannover. Also das ist sozusagen, muss man sich vorstellen, das ist die größte landwirtschaftliche Messe der Welt. Da kommt alles zusammen und ich war halt total fasziniert, auch im negativen Sinne, vor allen Dingen, wie es den Kühen geht. Und die haben mich total an die Matrix-Filme erinnert, weil sie sind ja angeschlossen dann an die Melkroboter oder Melkkarussell und werden quasi ausgenommen, die werden künstlich befruchtet, die Kinder werden dann sofort weggenommen, damit die genug Milch geben und leben in so einer Welt, die vom Menschen erschaffen ist. Also das heißt, die sind sehr weit von der Natur weg und schon so halb mit der Maschine verschmolzen und wissen eventuell ja auch gar nicht, wie ein anderes Leben funktionieren würde. Und das heißt, hat mich alles an die Matrix-Filme erinnert.
Ja.
Und so habe ich diese Arbeit dann angefangen und habe dann quasi auch während des Studiums im Eigenauftrag daran gearbeitet, weil ich dachte, ja, ich weiß ja etwas scheinbar, was die anderen noch gar nicht gesehen haben, weil normalerweise kennt man ja das Bild von einer Milchverpackung.
Ja. Mit Kuh auf der Wiese, Mu.
Genau. Ja. Und das ist ja in Wirklichkeit, wenn du vor allen Dingen bei irgendwie beim Discounter Milch kaufst, das ist ja auch gar nicht der Fall normalerweise.
Bist du ein Aktivist?
Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich wollte zumindest einen Sinn auch meiner Arbeit geben. So, und dann bin ich weiter in diese Richtung Mensch- und Tier-Beziehung gegangen und dann, es war auch nicht weit entfernt, neben der Uni bei uns in Dortmund gab es oder gibt es immer noch die wahrscheinlich wie immer größte Jagdmesse der Welt, wahrscheinlich mitunter, Jagd und Hund. Mhm. Und da war ich auch erst dann...
Ich mag sehr, wie du diese Messen nennst. Ja. Jagd und Hund?
Ja, es gibt auch Hund und Katze, Hund und Pferd und Jagd und Pferd. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Jedenfalls, was mich da auch interessiert hatte, waren zuerst natürlich diese ausgestopften Tiere, diese Reisen, die man auf der ganzen Welt machen kann. Statt irgendwie Urlaub am Strand kannst du ja auch irgendwo hinfliegen und halblegal ein Tier erlegen und dann dir noch nach Hause verschiffen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr doch Menschen jeden Alters von Waffen angezogen sind. Das heißt, es gab ein paar Stände mit Jagdgewehren und da sind ja wirklich Senioren, Kinder hingerannt und also Menschen jeden Alters und haben nachgeladen, gezielt und irgendwie. Und mich hat das wirklich null interessiert in dem Moment. Und ich dachte, es ist ja echt unfassbar, dass, ja, Menschen sich so dermaßen für Waffen, also für etwas interessieren, ja, was auch zum, muss man ja auch sagen, im Endeffekt auch töten kann. Und als ich dann diese Arbeit gemacht hatte, so eine kleine Serie mit dem Titel Sons and Guns und an die Weiß, wo du auch warst, verkauft hatte für 150 Euro.
Das war mein Monatslohn bei der Weiß.
Oh wow, dann sollte ich mich nicht beschweren. Ja, nee, ich hatte damals auch umsonst dann noch gearbeitet zwischendurch als Praktikant. Ja, eben, jedenfalls habe ich dann irgendwie, hat mich das nicht mehr losgelassen, diese Geschichte mit den Waffen. Und dann dachte ich, ich sollte schon mal zu so einer professionellen Waffenmesse gehen und habe mich dann so ein bisschen im Internet informiert und habe vor allen Dingen die eine in Polen gefunden, in Kielce. So einer Kleinstadt, also auch eine ziemlich absurde Geschichte. Das heißt, die Stadt ist, hat vielleicht 100.000, 200.000 Einwohner und die Messe ist so ein bisschen außerhalb. Da stehen so kleine Gartenhäuschen und einmal in zwei Jahren kommen dann Hubschrauber, Kampfhubschrauber aus Mali, Panzer und die ganzen Waffenraketen dahin. Und das war tatsächlich die größte Waffenmesse in Osteuropa. Also die Waffenmessen werden ja auch ganz gerne als Verteidigungsmessen bezeichnet.
Ja, weil man das Wort Waffe nicht verwenden will.
Ja, wobei heutzutage. Defense.
Also ich kann mich erinnern, ich war ja auf der Eurosatory, da haben wir uns nicht getroffen, aber ich war glaube ich am einen Tag später, oder das ist eine große Messe in Frankreich, in Paris.
Und die größte in Europa.
Die größte in Europa, das ist schon verrückt, was man da erlebt, insbesondere, also verschiedenste Facetten. Die Sprache, wie sie über die Sachen reden, die sie dort machen, also es ist immer so eine verschleierte Sprache, also es wird immer von Defense gesprochen. Und nicht von Attack oder irgendwie Eroberung oder von Töten, auf gar keinen Fall. Das sind alles so Tabuwörter. Und dann, was ich auch total faszinierend finde, wie so ein Theater, da gibt es dann so Bühnen, wo dann so wie bei so einem wirklich extrem schlechten Theaterstück vorgeführt wird, wie so ein Auto von links nach rechts fährt und dann wird geschossen und dann so eine Explosion auch und dann werden so Einsätze nachgespielt. Und man kann es gar nicht glauben, dass das die Messen sind für, was ich oft beschreibe als das Ende der Menschlichkeit. Nämlich Krieg.
Ja, und deswegen habe ich jetzt seit 10 Jahren an diesem Thema auch weiter fotografiert, weil ich jedes Mal, wenn ich da bin und dann bei irgendeinem Umtrunk mit jetzt vor ein paar Wochen in Berlin mit bei einem deutschen Hersteller auf der Terrasse, das Geschäft boomt, man hat Live-Musik. Das heißt, es ist so ein Häuschen mit 2 Etagen, unten sind die ganzen und vor dem Haus sind die ganzen Abwehrsysteme und Raketen und im Haus auch ausgestellt, Drohnen und so weiter. Und oben sind quasi die VIP-Leute, Waffenhändler und so weiter. Es gibt einen Empfang mit ohne Ende Essen, Salat mit Jakobsmuscheln und irgendwie Aperol Spritz und alle möglichen Cocktails und dann gibt es noch Live-Musik, also mit Saxophon und einer Sängerin. Und ich kann schon verstehen, dass es der deutschen Rüstungsindustrie verdammt gut geht zurzeit.
Ja.
Durch die ganzen Aufträge, wo man ja auch nicht weiß, ob sie dermaßen sinnvoll sind in dem Ausmaß und über die vielen Jahre, wo man jetzt die Verträge abschließt, ist ein anderes Thema. Und dennoch, selbst da, obwohl ich ja natürlich schon an der Stelle sagen muss, ja, klar muss man sich dann gegen Putin irgendwie verteidigen können, die Ukraine muss sich verteidigen können, aber was gibt's da zu feiern, dass wir sozusagen...
Das ist die größte Frage.
Ja, das Geld ausgeben, was für sozusagen Bildung, für Gesundheit und so weiter und für Rente und so weiter und so fort eigentlich schon fehlt an der Stelle, dass wir dieses ganze Geld ausgeben für Waffen, die man danach entweder verschrotten kann oder aufs Schlachtfeld schicken, was ja auch in der Ukraine lange Zeit oder immer noch passiert, dass man so alte Waffen einfach nochmal refurbished sozusagen bei Rheinmetall und in den Krieg
schickt. Die haben ja am Anfang alte NVA-Panzer benutzt, also Panzer, also nicht Panzer, sondern so Militärfahrzeuge der Nationalen Volksarmee der DDR. Und ich glaube auch Raketen wurden, glaube ich, Raketenwerfer oder so, wurden nochmal refurbished und benutzt. Ja. Also irgendwas wurde benutzt.
Ich meine, es wurden auf jeden Fall auch aus den aus Tschechien, ich glaube sogar aus Libyen wurden sozusagen alte Panzer und so weiter herbestellt. Und dann kann man natürlich den neue Panzer verkaufen. Also das ist, aber vielleicht, wenn ich ganz kurz das nochmal einordnen darf, wie das angefangen hat. Einfach dieses Bild auch, das war nämlich in Polen, in Kielce, als ich habe mich als Journalist akkreditiert, ich habe jetzt nicht genau geschrieben, was ich vorhabe. Hat auch niemand nachgefragt. Dann kommst du rein, wir am Flughafen, wirst du quasi, gibt so einen Security-Check, wirst durchsucht. Dann darfst du halt rein. Und dann bin ich direkt in so einen Empfang vor 12 noch von French Helicopters reingelaufen. Das heißt, das sind so Tiger-Helikopter und so, die kamen gerade von einer Mission aus Mali, also schon ein Kriegseinsatz. Und dann musste ich nur meine E-Mail-Adresse eintragen und dann gab es direkt quasi einen herrlichen Empfang mit Häppchen und mit Sekt, mit Wein. Und ich habe, also dieser Kontrast von sozusagen schick gekleideten Menschen, tollem Wetter und genau diesen fancy Häppchen und Getränken, der hat mich einfach so dermaßen geflasht, dass ich wollte schon den schlechten Witz machen, dass ich zurückflashen musste mit dem Blitz. Aber ja, das hat mich auch seitdem nicht mehr so losgelassen. Man kennt ja den Krieg, ja, du kennst es ja viel besser als ich, aber ich hatte mir damals gedacht, ja, man kennt doch diese ganzen Waffen eigentlich eher aus dem Fernsehen, wo man, oder aus den Medien, wo irgendwie Ausschnitte aus den Kriegen gezeigt werden. Aber es wird einem eigentlich fast nie gezeigt, wie diese Waffen sozusagen beworben werden und verkauft, weil das gehört ja auch dazu.
Bist du Kriegsfotograf?
Nee, das kann ich ja nun wirklich nicht behaupten.
Ich würde sagen, ja.
So könnte man natürlich das doch noch drehen.
Weil du bist Teil, also du bist nicht in Lebensgefahr wie unsere Kollegin Johanna Maria Fritz zum Beispiel, aber du dokumentierst die Vorstufe. Sozusagen, du dokumentierst das, was Johanna Maria, Paul Ronsheimer, mich, wenn wir vor Ort arbeiten, mit bedroht. Und damit würde ich dich einfach mit aufnehmen in diesen Kanon der Kriegsfotografen. Also ohne, dass es eine Wertung hat. Das ist ja nicht gut oder schlecht, sondern einfach, dass du das ja auch dokumentierst, was dort in diesen Kriegen verwendet wird. Warum sträubst du dich jetzt gerade so, wenn man sagt?
Ja, man denkt ja immer, Kriegsfotograf, dass da begibt man sich in Gefahr. Und das ist halt, also klar, man hat kompletten Respekt davon. Auf der anderen Seite, wenn ich das so jetzt behaupte, dass es auch Teil des Krieges ist, dann ist es ja die logische Konsequenz, dass man mich auch so nennen könnte, auch wenn ich dann ein bisschen schlechtes Gewissen hätte wahrscheinlich.
Weil wenn zum Beispiel Johanna und ich über den Krieg berichten, aus Syrien, aus der Ukraine, aus Mali, damals Mali, dann berichten wir ja oft über die moralischen Verwerfungen auch in diesen Kriegen, weil nur so kannst du diese Kriege ja hier in Deutschland verstehen. Also einfach aufschreiben oder zeigen, was da passiert, ist schwierig. Du musst es irgendwie erklären, was macht es mit Menschen, wie verändert es Menschen. Wenn du auf diesen Messen bist, spürst du diese moralischen Verwerfungen dieser Industrie?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss das natürlich, oder ich persönlich, weil ich ja auch gebürtig aus St. Petersburg komme und so, dann habe ich immer noch so eine spezielle Beziehung zu, sagen wir mal, russischen Händlern. Die dann besonders negativ ist natürlich. Ja. Also da, wenn ich dann die, weiß nicht, die europäischen sehe, dann denke ich eher so automatisch, ja, die sind ja noch im Vergleich zumindest nicht so offen, weil ich war jetzt im Dezember in Ägypten. Ich
wollte gerade fragen, wo trifft man denn die russischen
Händler? Ja, das ist gar nicht so einfach mittlerweile geworden. Ich habe die letztes Jahr in Brasilien, das war eh eine spannende Messe. Auf der Messe sind zusammengekommen Iran, Israel, USA, Russland, Ukraine, Indien und Pakistan, und die Stände waren zum Teil ja auch Stand gegenüber, und es hat sich niemand bekriegt, verständlicherweise. Bei einem Stand vom Iran habe ich am Ende noch ein Foto sogar machen können, wie einer der Mitarbeiter ein Foto von sich machen lässt vom Kollegen mit dem Handy, wie er den Flügel einer Drohne küsst. Mhm. Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Ja. Und in Ägypten, da bin ich immer so um den russischen Stand gelaufen und dachte, ja, das muss man doch dokumentieren, weil das sind ja genau die Drohnen, genau die Waffen, die in der Ukraine eingesetzt werden, und hier werden die so nett beworben.
Ja.
Und dann bin ich Zeuge geworden eines sozusagen Verkaufsgesprächs von russischen Händlern an...
Du kannst ja mithören.
Ja, genau. Ja. Wobei, das war wahrscheinlich auf Russisch und auf Englisch dann übersetzt. Und Quatsch, das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich Russisch und Arabisch. Ja, das habe ich dann verstanden. Da war eine kleine Delegation aus Ägypten, und da hatte dieser russische Konstrukteur oder Händler meinte so, ja, und das sind unsere Raketensysteme. Also ihr könnt ja jetzt die ganzen Zerstörungen in der Ukraine sehen. Also da könnt ihr mal sehen, wie gut die funktionieren. Und also total unverhohlen wird da. Man denkt sich ja, ist man jetzt auf dem Jahrmarkt des Bösen gelandet?
Ist man, oder?
Ja, das muss man wirklich sagen, zum Teil zumindest. Und in meiner Arbeit war mir auch noch nicht mal die Idee von Anfang an jetzt zu sagen, wer ist der Böse, wer ist der Gute, sondern die Idee war ja einfach zu hinterfragen, wieso die Menschheit eigentlich immer noch so viel Geld und Energie in Waffen steckt, und das als Phänomen einfach hinzulegen oder vorzulegen. Und deswegen war die Idee auch, quasi auf allen Kontinenten diese Messen zu besuchen, weil die finden ja jeden Monat statt und mittlerweile wahrscheinlich auch mehrfach im Monat. Und man trifft ja auch teilweise dieselben Leute. Und genau, das war ja eigentlich so der Plan.
Und ist es ein Jahrmarkt des Bösens, den du da erlebst? Oder ist es einfach nur, es spielt gar keine Rolle, ob da Drohnen, Euter, Katzen, Computer, es ist einfach eine Messe. So, oder ist diese Messe im Besonderen böse? Schlecht?
Ja, jein, schon zum Teil auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Leute, und deswegen war ja der Entscheidung bei mir auch, die Arbeit heißt ja Nothing Personal, The Back Office of War, und also Just Business habe ich ja auch weggelassen. Das ist ziemlich klar. Und
also ich übersetze mal für meine Mutter, die auch hört, nichts Persönliches. Es ist nichts Persönliches. Das Hinterzimmer des Krieges, ja.
Ja, und das Hinterzimmer des Krieges hat mir einer nämlich in Frankreich während einer Ausstellung gesagt. Er meinte, oder sieht doch aus wie The Back Office of War. Und ich dachte, stimmt, das passt eigentlich ganz gut. Ja und nein, ich glaube, sind auch so Mechanismen, die auf der einen Seite, glaube ich schon, dass die Menschen sich entweder was vormachen, wo die sagen, ja, aber wenn wir das nicht machen, dann machen es halt die anderen.
Mhm.
Und
das ist ein sehr häufiger Satz. Ja.
Den hat sogar ein im Interview, wir waren mal für ein Magazin bei Rheinmetall, da hat der Azubi das auch gesagt. Ja, wenn ich hier nicht arbeite, dann macht es jemand anders. Oder dann kann man ja in Deutschland auch sagen, ja, wenn wir die Bomben nicht bauen, dann baut es jemand anders, und wir machen es vielleicht besser und vernünftiger und ordentlicher. Und ich glaube, so kann man sich, aber das ist ja auch, glaube ich, wie mit Fleischkonsum und so weiter. Also ich glaube, der Mensch passt sich einfach an. Und ja, aber hier muss man natürlich schon sagen, es gibt ja auch den Film mit Nicolas Cage zum Beispiel.
Der ganz gut ist.
Ja, Lords of War. Und Dogs of War ist auch zu empfehlen. Yeah. Das ist eher so eine Komödie. Und die sind auch alle auf diesen Waffenmessen. Also da findet man unterschiedlichste Leute, ich würde mal sagen. Und deswegen genau, weil die Idee, die Gesichter gar nicht zu zeigen erst, sondern dieses System zu zeigen, weil die die Frage ist ja gar nicht so sehr, wer von den Leuten jetzt der Böse sozusagen in Anführungszeichen ist oder ist der Mensch überhaupt vielleicht gar nicht gut, sondern der Krieg gehört ja irgendwie zu der Geschichte der Menschheit dazu und vielleicht würde man auf der Messe ja auch sagen, ja, die Menschheit ist ja erst durch den Krieg und diese ganzen Länder, alles ist durch Kriege entstanden und selbst die Kamera, mit der ich fotografiere oder zumindest die erste Leica wurde auch im Ersten Krieg erfunden und Bajonett und es gibt ja ganz viele Begriffe in der Fotografie, die sozusagen aus diesem Militärischen kommen und überhaupt viele Erfindungen. Also man kann es sozusagen argumentieren so oder so. Aber ich glaube, die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war eher halt zu hinterfragen oder das zu zeigen und schon aus meiner Perspektive von jemandem, der sich anfangs wirklich null mit Waffen auskannte und ich wusste gar nicht, was ich fotografiert hatte eigentlich die ganze Zeit, bis auf konnte Panzer und Helikopter noch so ein bisschen auseinanderhalten. Mittlerweile ist es ja eher so, dass ich sehr oft auch von Magazinen gefragt werde, ja, wir haben eine Geschichte über, weiß nicht, Rheinmetall oder wir haben die Geschichte zu dem oder dem Thema und dann heißt es, hast du nicht die Waffe, hast du ein Bild vielleicht von einem Leopard-Panzer, es ist ja das bekannteste oder Taurus oder es gibt ja so zig Waffen mittlerweile, Systeme, die auch neu erfunden wurden oder so Helsing, wahrscheinlich mittlerweile auch, die natürlich auch, was Marketing angeht, sind wir ja ganz vorne, würde ich sagen, in Deutschland. In der Ukraine heißt es dann, naja, also so gut funktionieren die jetzt eigentlich nicht im Einsatz, aber Marketing läuft schon mal. Auch zum Thema Marketing kann man ja sagen, früher, vor 22, haben ja die Konzerne ganz gerne auch mal andere Slogans rausgehauen, wie zum Beispiel, naja, Kalaschnikow tut es wahrscheinlich immer noch, da hieß es in Moskau 70 years defending peace. Ja.
Ganz toll.
Ja, das kannst
Waffe
du
des
dir.
Friedens.
Ja, also ja. 70 Jahre der Friedensverteidigung. Oder zum Beispiel Saab, was wir als eher als Autohersteller kennen oder kannten. Mittlerweile bauen sie ja nur noch Kampfflugzeuge. Und da hieß es früher mal auch See First, Kill First. Mhm. Da gab es so ein bisschen Aufstand in den Medien, dann haben die dann das weggenommen. Aber mein
Kill First heißt es dann nur noch.
Und bei Rheinmetall hieß es ja bekanntlich Next Gen Lethality. Also nächste Generation der Effizienz im Töten. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen
lassen. Als deutsches Unternehmen.
Ja. Und mittlerweile heißt es Taking Responsibility in a Changing World.
Ich frage mich wirklich, wie lange sie da, in welchen Runden sie sitzen, bis sie das auf sich so einen Slogan einigen können.
Ich glaube, die haben wahrscheinlich jetzt einfach eine andere Marketingfirma engagiert und die hat dann gleich gesagt, nee Leute, das muss so ein bisschen anders jetzt klingen, wir wollen ja ein bisschen auch uns zeigen. Es gab ja auch,
so ein bisschen ist es wie so Böller. Weißt du, wie so eine Böllerfabrik. Am Ende macht es alles das Gleiche in verschiedenen guten Ausführungen, also gut in Anführungsstrichen, gut im Sinne von, wie effektiv etwas ist. Aber die Rakete aus dem Iran ist ja im Prinzip wie die selbstgebaute Rakete aus Gaza, ist ja wie die Hightech-Rakete aus Deutschland. Sie sollen alle dasselbe machen, ein entferntes Ziel töten.
Ja,
und brauchst ja dann auch Marketing.
Und die sollten eigentlich gar nicht so teuer sein wie die deutschen Waffen, muss man ja sagen, sonst kann man
sind deutsche Waffen, wer ist denn so der, weißt du, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber sind deutsche Waffen die teuersten Waffen, die du kaufen kannst?
Ja, US-amerikanische Waffen, ich weiß gar nicht, ich kann noch nicht mal sagen, ob Deutschland mittlerweile jetzt zumindest von den Drohnen und so weiter, ich war jetzt vor 2 Wochen, wie gesagt, auf der ILA, da hat der Friedrich Merz, der Bundeskanzler hat ja schön noch, ist an den ganzen Ständen der Waffenhersteller langgelaufen und teilweise auch Drohnen mit vorgestellt und so neue Erfindungen. Und ich würde schon sagen, dass es in Deutschland ja auch wie mit Autos, kannst in Deutschland nicht günstig irgendwas herstellen, dann muss es ja irgendwas ganz Tolles sein wie Taurus. Taurus wird ja nicht geliefert, wie man weiß. Aber das ist ein anderes Thema, was Friedrich Merz vor den Wahlen ganz gerne dann verspricht und dann nie einhält. Aber mit den Waffenherstellern ist er scheinbar ganz gut auch befreundet. Oder zumindest haben die sich ja ganz gut verstanden.
Wenn du da so über diese Waffenmessen schlenderst und deine Fotos machst, kennen die Leute dich mittlerweile? Weil deine Fotos sind ja mittlerweile weltweit bekannt. Du bist ausgezeichnet international für diese Fotografien. Du bist sehr bekannt geworden als Fotograf, grundsätzlich, also wie ist denn das, hängt da so unter diesen Theken so ein, wenn dieser bärtige Typ hier hinkommt und Fotos machen will, bitte sofort wegschicken, bitte. Also kannst du da immer noch so frei rumlaufen und Fotos machen?
Ja, ich entweder es wird halt nicht gecheckt, wer kommt, oder also teilweise würde ich mir auch denken, ja, da, bei dem müssen wir mal aufpassen, aber die Messen, also die Verwaltung der Messen ist ja auch nicht dieselbe, das heißt, die werden ja teilweise auch outgesourced, also zum Beispiel in London, auf der auch einer der größten Messen, letzten September, da hätte beinahe die Akkreditierung daran gescheitert oder wäre gescheitert, dass ich von meine Gmail-Adresse angegeben hatte, als ich meine Adresse von meiner Webseite angegeben hatte als E-Mail, habe ich am selben Tag noch die Akkreditierung bekommen. Also es ist schon ziemlich chaotisch, was da zurzeit auch abläuft. Auch was natürlich, ja, wie das Geld für die Waffen rausgeballert wird.
Ja.
Aber ja, ich mach's jedenfalls. Also die Idee, weil wie gesagt, auf jedem Kontinent, das heißt Australien fehlt mir. Ich muss mal schauen, ob es klappt jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Mhm.
Pakistan hatte ich auch noch überlegt. Ich wäre sonst in Indien und China. Das heißt, die Idee war ja auch, in Länder zu reisen, die schon entweder viel einkaufen oder viel produzieren, wie irgendwie USA und Russland, Brasilien, China und Südafrika. Ja, mal gucken. Also, und mittlerweile denke ich mir, das ist ja schon so eine Langzeitdokumentation, dass man ja wirklich sieht, wie diese Industrie sich verändert, auch was die Slogans angeht, was die Inszenierung angeht. Weil in Berlin zum Beispiel, da hatte man ja, 2018 war ich da, glaube ich, zum ersten Mal, da hatte mal so ein paar Bundeswehr Maschinen, dann so wirklich viele Waffen hatte man ja gar nicht.
Und jetzt?
Mittlerweile ist es ja eine riesen Waffenmesse geworden in erster Linie. Und da gibt es halt nun mal auch fast alles zu sehen, was man auch auf den großen Messen sieht.
Wie ist denn so das Publikum? Also wer geht da hin?
Das ist ziemlich gemischt. Das ist natürlich professionelles Publikum. Und deswegen, das war ja auch nochmal der Antrieb von mir, dass die Absurdität ist ja, dass sozusagen, wenn es darum geht, in den Krieg zu ziehen, dann werden ja die geschickt, die sozusagen entweder, naja, in Deutschland ist es vielleicht anders, aber jetzt so ein Durchschnittsland oder meinetwegen auch in Russland und so weiter, da werden ja Leute erstmal vorgeschickt, die entweder schlechte Bildung haben oder keine Bildung oder die arm sind, die vielleicht zu viel Propaganda gehört haben. Das ist ja eh das Problem, finde ich, bei Kriegen, dass es immer sich Leute finden, die sozusagen die Kriege ausrufen und dann die Leute finden, die in diese Kriege ziehen, weil sonst würde es ja nicht funktionieren. Und so, jetzt bin ich ein bisschen aber genau, das Publikum, es ist, diese Messen sind eben exklusiv. Das heißt, die Leute, die am Ende in den Krieg ziehen müssen, die sind ja nicht zugelassen.
Ja.
Das heißt, die Leute, die auf den Messen sind, ob sie jetzt Verkäufer sind, Händler oder Hersteller, die werden ja nicht in den Krieg ziehen am Ende. Höchstens die Soldaten, die dann so ein bisschen als Mannequins alles vorführen, aber eben nicht die Hersteller und die Politiker, die werden auch versuchen, ihre Kinder nicht in den Krieg zu ziehen, wenn es möglich ist.
Obwohl sie es verkaufen.
Ja.
Obwohl sie wissen, diese lethal kill before see first, also
see first, kill first.
Obwohl sie versprechen, dass ihre Waffen so eine Art falsche Sicherheit geben, würden sie selber ja nicht in den Krieg ziehen. Was ja eigentlich gegen diese Defense-Systeme spricht. Also eigentlich müsstest du ja als Verkäufer sagen, ey, ich würde für Saab selber in den Krieg ziehen. So sicher sind unsere Waffen, so toll, so viel Sicherheit garantieren sie auch.
Wow, also wenn das da jemand aus dem Marketing hört, das klingt gut.
I would go and kill. Saab.
Naja, also, und das, genau, das hat mich ja wirklich angetrieben, das weiter zu verfolgen und auszustellen, zu veröffentlichen, weil ich das einfach unfair finde. Also dann, wenn ihr den Krieg so geil findet, dann geht doch vor. Dann lauft vor, dann sollen die meinetwegen die Politiker gegeneinander kämpfen oder diejenigen, die so Bock haben.
Mhm.
Und dann wird man sehen, wer gewonnen hat. Aber daraus dann natürlich, es ist alles natürlich ein bisschen komplizierter, aber das musste mal gesagt werden.
Unterhältst du dich vor Ort mit den Menschen oder bist du so ganz still und der kleine ex-russische Geist, der da durch diese Messe huibut.
Naja,
man hört nur klick, klick, klick und irgendwo so ein Blitz. Nee, man hört nicht mal ein klick, klick. Nee,
man sieht die Blitze,
man sieht
schon
diese
ganz
extremen
gut.
Blitze. Ja.
Ja, ich versuche, sagen wir mal, jetzt nicht zu sehr mich mit den Leuten zu unterhalten. Also anfangs war ja eh so, dass ich mich einfach null auskannte und da eher so die Befürchtung hatte, dass ich da eher auffliege, dass ich null Ahnung habe. Ich habe natürlich dann eher die, ja, in Anführungszeichen, fotogene Seite einfach abgebildet, abgelichtet. ich habe auch einige Leute dann einfach kennengelernt, dadurch, dass ich sehr oft auf diesen Messen war. Recht unangenehm, muss man sagen, war dann die Bekanntschaft zu einem russischen, ja nicht Waffenhändler, aber eher einem Pressesprecher der ganzen russischen Waffenindustrie, kann man sagen.
Okay.
Und als ich in China war, hat er wohl meinen Namen irgendwo gesehen auf der Liste der Medien und hat mich halt auch mehrfach angeschrieben. Und als ich dann durch die Halle gelaufen bin, hat er mich auch dann noch angequatscht. Und dann meinte er, ja, wir stellen jetzt unseren Helikopter vor, kommen Sie da in so ein Hinterzimmer, da wird dann. Und dann ich so, ja, vielen Dank, ja, ich schau mal, hab noch ein paar Termine. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht da irgendwie in irgendeinen Kontakt mit dem treten. Und dann war ich nochmal in Moskau und dann habe ich mich doch bei ihm gemeldet und meinte so, ja, vielleicht können Sie ja was organisieren, weil die Messe ist ja in Moskau, muss man ja nochmal sagen, das war ja die größte Messe überhaupt. Und zwar vor allen Dingen im Sinne von, du hast ja schon erwähnt, dass da Krieg oft so vorgespielt wird. Also in Abu Dhabi gab es ja auch zum Beispiel 2019 dann Palmen aus Plastik und so eine Kunstlandschaft. Da wurde auf diesem Bildschirm wurden sogar noch Ramzan Kadyrov als der VIP-Gast gezeigt, was also ja. Diktator und wirklich jemand, der so viele Verbrechen schon hat.
Tschetschenien ist das, ne?
Ja, ja, ja. Diktator von Tschetschenien, muss man ja sagen. Der wurde da als Special Guest sozusagen feierlich noch gezeigt. Dann gab es so einen kleinen Krieg, so ein Kriegsschauspiel, was auch gefilmt und übertragen wurde. Und in Moskau war es so, dass man wirklich auf 20 Kilometer geschossen hat, also wirklich Raketen,
20, Werfer. Also richtig Artillerie.
Ja, ja, also wirklich, das nächste Dorf war platt danach. Also, nee, das ist ja wie, ja, das ist so ein Gelände, wo die Waffen getestet werden. Davor stehen dann auch Tribünen für VIP-Gäste, für Medien, für Besucher. Und dann wird geballert dann über 4-5 Tage. Und dann hat dieser Kollege mir sozusagen angeboten, auf so eine Pressetour zu kommen zu einem Hersteller von, also es gibt ja so ein Maschinengewehr Maxim, so ein Gewehr Maxim aus dem, ich glaube sogar noch aus den Zeiten der Revolution. Und der Hersteller von diesem Gewehr, der baut ja weiter Waffen und der hat halt eingeladen. Und da hatte ich auch so eine Situation.
Also du warst da dann?
Ja, ja, ich bin da mitgekommen mit so einem kleinen Bus, sind wir dann dahin gefahren worden, dann stand da so ein Typ, das Bild gibt's noch bei mir auf der Website, der sah aus wie so ein russischer Rambo, aber ja, wie es schon so klingt, so ein bisschen absurd witzig auch. Und dann lagen halt die Waffen, alle möglichen Waffen auf dem Tisch, dann haben die Leute erstmal die sich gekrallt und irgendwie angeguckt, aber auch Russia Today, also... Mhm. Wer es nicht kennt, die gibt es ja in Deutschland jetzt nicht mehr, aber das ist ja einfach Putins Propagandasender Nummer 1, was leider immer noch in viele Hirne scheißt, muss man so sagen, auf der ganzen Welt. Und wo wirklich auch Milliarden reingesteckt werden und es leider auch irgendwie funktioniert auf eine perfide Art und Weise. Naja, jedenfalls durften dann alle mit diesem Maschinengewehr schießen, auch so zum Teil Kinder und dann das ganze Team von Russia Today hat da rumgeballert und ich dachte so, nee, ich kann es einfach nicht machen. Also ich will, da gab es so eine Grenze für
mich. Es gibt auch, glaube ich, als Kodex, es gibt so eine Art Kodex unter Kriegsjournalisten, Journalistinnen, Reportern, man fässt nicht die Waffen an, man macht es nicht. Man nimmt sie nicht in die Hand, man schießt nicht damit. Auch wenn es Spaß machen könnte, also hatte der Instinkt bei dir hat schon gekickt und du hast richtig agiert und gehandelt.
Ja, irgendwie.
Hast du mal geschossen? Aber grundsätzlich hast du es jetzt irgendwann mal? Nee.
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Und ja, es fühlte sich total falsch an, sagen wir mal so. Ich dachte eher, oh, das muss ich jetzt mal festhalten. Wobei ich natürlich immer denke, ja, ich möchte ja keine Gesichter zeigen, zumindest mit diesem ganzen Konzept. Das heißt, normalerweise siehst du ja irgendwie vielleicht eine Bombe einfach vor dem Gesicht und nur noch die Ohren von dem Herrn, der dahinter sitzt und die verkauft. Und das kommt mir auch zugute, weil die Leute ja denken, ich mache ja gar nicht ein Bild von denen, sondern von den Waffen. Das ist ja da eigentlich meistens auch nicht verboten. Mhm. Obwohl die Medien, die auf den Messen sind, meistens einfach nur, zumindest früher war das ja eh so, dass die dann sozusagen für die Industrie selbst gearbeitet haben, also nichts kritisch hinterfragt haben. Ja, wie kamen wir denn jetzt auf Moskau?
Ich habe meine Frage auch vergessen.
Oh Gott, das ist halt...
Aber was ich mich gefragt habe, ist, wie schaffst du es eigentlich, dann diese Absurdität auch festzuhalten? Also wie gehst du da hin und sagst, also wie erkennst du, das ist jetzt ein Moment, den die Menschen da draußen verstehen. Wenn ich das fotografiere, also wenn man durch dein Buch blättert zu diesen Fotografien aus von diesen Waffenmessen, ist jedes Bild, was ich sehe, löst wirklich eine starke Emotion aus. Man guckt drauf und denkt so, man guckt drauf und denkt so, ach du grüne Neune. Also man hat wirklich, jedes Bild löst eine Reaktion aus. Und jetzt kommt was Krasses, oft stärker, als wenn ich Kriegsfotografie betrachte. Weil da gibt es die Emotion, oh mein Gott. James Nachtwey fotografiert einen Riesenberg Leichen irgendwo in der Zentralafrikanischen Republik. Und du denkst, oh, furchtbar. Oder das berühmte Foto während der großen Hungersnot in Äthiopien. Ich glaube, das war in Äthiopien mit dem Geier, der vor einem Kind, was auf dem Boden liegt, sitzt. So, die Reaktion ist nur, oh mein Gott. Und das ist Kriegsfotografie im großen und meisten Sinne. Deine Fotos allerdings lösen zu demselben Thema so viele verschiedene Emotionen aus. Also, wie machst du das? Also, wie entscheidest du, jetzt der Typ, der eine Bulette ist, am Auspuff einer Rakete, das ist es, das nehme ich mit.
Naja, es geht ja oft um Banalitäten, das heißt, und um Kontraste, die man einfach da, ich glaube, das hat auch was wirklich mit der Haltung zu tun. Das heißt, ich denke mir jetzt nichts dabei, oh, das könnte funktionieren, sondern ich sehe es automatisch schon so. Und da ist also einfach dieser Gegensatz von Waffen, diese Beiläufigkeit. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Also auf dem Cover des Buchs sieht man eine Tasse Kaffee, die so eine weiße Kaffeetasse, die, weiß nicht, ob die von Ikea ist, oder die gibt es auf der ganzen Welt.
So wie der Plastikstuhl, dieser weiße.
Ja, genau. Ja. Und da siehst du im Anschnitt, vielleicht versteht man das erst gar nicht, da sind so 4 Raketen, die kosten zusammen also mindestens 1 Million, wenn nicht noch viel mehr. Also Dummies natürlich, aber die 1:1 in der Größe wahrscheinlich, hängen die da, und jemand hat einfach an diesem Stand, da sieht ja aus wie so ein White Cube, also wie in einer Galerie, in einer Kunst, vielleicht auf einer Kunstmesse, und jemand stellt da einfach seine Leere, also wie bei uns, wie bei dir vielleicht eher, also ich habe ja keine weiße Tasse hier bekommen, aber jedenfalls, du merkst einfach, da ist so ein Fehler im System, Fehler in der Matrix, also vielleicht kann man das so benennen, und danach natürlich so ein bisschen unterbewusst guckt man da hin, und diese Kaffeetasse, die ich dachte so, ja, das ist ja eigentlich so banal, und dennoch hat der Aussteller sich ja schon gedacht, ja, es soll eine gewisse Perfektion haben, es soll irgendwie nach was aussehen, und dann, das war in Indien, es hätte aber überall sein können, da hat jemand einfach diese Tasse gelassen, und ich dachte, ja, das, so kann das Böse auch aussehen, wenn man das so möchte.
Und um nochmal zurück zu dieser Frage zu kommen, ob du ein Kriegsfotograf bist. Also meine Erfahrung in Kriegsgebieten ist, dass Krieg ja furchtbar banal ist. Also diese Momente des Extremen sind ja viel seltener, als wir wirklich dann denken. Also das Bombardement, der Angriff, das ist, und selbst das wird ja irgendwann, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger von Kiew zum Beispiel mal befragen, fällt ihnen auf, auch das wird irgendwann banal. Ah, da ist wieder ein Flugalarm. Oh, heute habe ich keine Lust, in den Keller zu gehen. So würdest du ja am Anfang eines Krieges nicht reagieren. Mhm. Glaubst du, dass die Fotos, die du machst, besser dabei helfen, diese Banalität zu verstehen, weil all die Dinge, die man auf deinen Fotos sieht, Dinge unseres Alltags sind, wie zum Beispiel eine Kaffeetasse oder eine Plastepalme oder ein Buffet mit Jakobsmuscheln?
Oder ein, das wollte ich unbedingt noch erwähnen, in Polen, da gab es auch noch ein Buffet von einem Hersteller Bofors, gehörte mal Alfred Nobel.
Aha, der Nobelpreis finanziert mit den Renditen aus dem Verkauf von Dynamit.
Ja, das ist, also ich glaube, das sagt schon alles über unsere Welt. Mehr braucht man nicht, wenn der Friedensnobelpreis von jemandem quasi oder nach jemandem benannt wurde, der quasi als der wahrscheinlich größte Dynamithändler der Welt in die Geschichte eingegangen ist. Naja, und also diese Firma hat dann...
Dieses, naja, das ist genau so, fühlen sich deine Fotos an. Du guckst die an und denkst so, naja, so ist die Welt eben.
Ja, so muss man dann, oder irgendwie muss man sich auch schützen. Und ich glaube auch, diese Ironie hilft dabei, jetzt nicht total wahnsinnig zu werden. Weil klar, man könnte ja auch dahin rennen und die Leute anschreien, ja, was macht ihr denn hier? Also hört auf, mit dem Quatsch. Aber das würde ja vermutlich auch nicht helfen. Und was hilft, ist eben schon eine gewisse, es klingt irgendwie vielleicht schräg, aber ein gewisser Humor oder Ironie hilft einem auch, damit umzugehen.
Wurdest du dafür kritisiert? Weil das ja wirklich das Ende der Menschlichkeit ist, dass dort für sehr viele Millionen Dollars und Euros verkauft wird, dass du da Ironie raufpackst. Gab es da Leute, die gesagt haben, Nikita, das kannst du nicht machen.
Ja, jein. Also tatsächlich, das ist sehr selten vorgekommen, aber ich erwidere da natürlich ganz gerne mal, dass es ja nicht sozusagen, oder Sarkasmus, Zynismus, ist es ja eher. Also das ist ja wirklich, man muss ja dazu nochmal sagen, diese Waffenmessen, das sind ja die zynischsten Orte auf der Welt vermutlich.
Ja, ja.
Weil zynischer geht ja gar nicht mehr. Ja. Nee, da kannst du dir kaum noch was. Also, ja. Jedenfalls, ich hatte gerade überlegt, okay, auf einer Insel. Nee, ja. Das wird ja auch noch zur Schau gestellt. Das heißt, und ich hatte noch nicht ganz zent gesagt, also von Bofors, also diese Firma von Alfred Nobel, die alte, da hat man ja wirklich bei diesem Buffet, also man hat den Stand abgesperrt und hat auf einmal wirklich Häppchen in Form von Unterwasserminen unter anderem aufgetischt.
Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist so,
wo man sich dachte, ist das deren Ernst? Und daneben halt diese, weil die bauen ja so Schiffskanonen unter anderem, und ich bin da rumgelaufen, ich habe 500 Bilder vielleicht gemacht, ich habe sogar schon angefangen mit den Anwesenden mich zu unterhalten, obwohl ich da eigentlich gar nicht Gast war. Also die haben, wie gesagt, den Stand abgesperrt, und ich war in dem Moment quasi auf dem im Stand selbst sozusagen. Und ich dachte so, seht ihr denn nicht diese? Und dann kam halt ein Kellner und meinte so, ja, was machst du denn hier? Jetzt hör mal auf, Fotos zu machen. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt haben die mich entlarvt und jetzt werde ich wahrscheinlich rausgeschmissen. Er meinte so, ja, jetzt isst doch was, jetzt trink doch was. Dann musste ich natürlich dem Folge leisten, um nicht aufzufallen. Und ich habe weiter fotografiert und dachte, ja, seht ihr das denn selbst nicht? Oder ist euch das egal oder findet ihr es geil? Das wären so die Fragen, die dann.
Hast du mal eine Antwort auf diese Frage bekommen? Also, weil ich dich. Das war auch das, was ich mich auf dieser Waffenmesse gefragt habe. Seht ihr das denn nicht?
Naja, ich habe, wie gesagt, ein Bekannter von mir, der hat mal in Jemen, glaube ich. Nein, sorry. In Jordanien hat er fotografiert auf der Waffenmesse, und der hat, glaube ich, wirklich eine kritische Frage zu einem Slogan gestellt, ist daraufhin rausgeschmissen worden. Also deswegen, das muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, wie weit man da geht, und das fühlt man vielleicht dann im Moment. Und mir ist dann immer noch wichtiger, dass ich die Bilder am Ende habe, als dass ich mich irgendwie aktivistisch jetzt dem Gegenüber verhalte.
Stell dir mal vor, ich bin die Marketingagentur von Rheinmetall geworden.
Und
nach meinem super Slogan dafür, und ruf dich an: Ey Nikita, ich habe hier 1,5 Millionen Euro, auch noch ein bisschen mehr, weil wir uns kennen und Freunde sind. Das sind eigentlich 3 Millionen Euro. Und hast du Bock, für 3 Millionen Euro deine Fotos für uns Rheinmetall zu machen?
Das wäre das Ende dann.
Aber würdest du sofort Nein sagen?
Wäre das schon nachsteuern, oder?
Da kümmern wir uns drum. 3 Millionen auf dein Konto.
Naja, also jetzt würde ich sagen, natürlich nicht.
Ja.
Aber man weiß natürlich auch nie, wenn man, weiß ich nicht, krank ist und sonst was. Und dann, ich kenne auch Leute, ohne Namen zu nennen, die mittlerweile für die Rüstungsindustrie arbeiten und Fotos machen auch. Und mit denen führe ich dann die gleichen, für weniger Geld allerdings. und mit denen führe ich halt auch Gespräche, aber ich sag auch no judging.
Aber ist das nicht eigentlich genau also jetzt die Kollegen machen es, das, was ich mir gerade in dem Rollenspiel mit dir erwünscht hätte, dass du sagst, aber natürlich. Ist das nicht genau diese Menschlichkeit, das Banale, dass es dann am Ende ein Geschäft ist und dann spielt es auch wirklich keine Rolle, ob es Raketen oder Mäuse sind?
Ja, ich finde das größte Problem ja auch mitunter an diesen ganzen Waffen, dass die meisten Hersteller an der Börse sind. Das heißt, die Menschen, die eigentlich vielleicht auch nichts oder gar keinen Krieg wollen. Man kann ja auch argumentieren, ja, wir müssen ja Waffen herstellen und Ende, damit es keinen Krieg gibt. Mhm. Das verstehe ich komplett. Aber die Idee, dass man wirklich in Waffen, also dass man damit spielt, auf der Börse und in Waffen investiert. Also ich meine, wenn ich in Rheinmetall investiert hätte, dann hätte ich diese Arbeit nicht mehr machen können.
Machst du wie viele Selbstständige und Freiberufler auch Altersvorsorge mit Aktien?
Nee.
Okay, weil sonst hätte ich dich gefragt, achtest du, weil ich das tue, und ich achte wirklich bewusst darauf, keine Waffenhersteller mit meinen Aktienkäufen zu unterstützen.
Das hätte ich auch so gemacht, in der Tat.
Ja.
Weil ich meine, diese Nothing Personal Arbeit oder meine Arbeit ist mir wichtiger als Geld, sagen wir mal so. Weil ich habe so viel Lebenszeit investiert da rein, und es ist, also es geht wahrscheinlich vielen so, die sozusagen sich sehr ja, kreativ oder wie auch immer betätigen, das, das könnte ich nicht. Also ja, das ist schwer vielleicht zu erklären.
Was ist das beste Merch, was man auf Waffenmessen bekommt?
Sage ich sofort, also es gibt zwei Antworten. Persönlich hätte ich wahrscheinlich diesen Bieröffner von einer britischen Panzerfirma genommen in Form eines Panzers.
Ja?
Zum, kann man noch Flaschen mit öffnen. Aber wahrscheinlich das Absurdeste ist ein Stressball in Form einer Handgranate.
Das, hast du die?
Ja.
Oh, toll.
Und ich stelle die auch, also es gibt ja immer wieder mal Ausstellungen, ja, mit der Arbeit, und dann versuche ich auch diese Merch-Geschichten auszustellen, weil das auch nochmal ganz andere Ebene zeigt, plus die Slogans der Firmen. Mhm. Und ich glaube, da kann ja die Industrie am besten für sich selbst sprechen.
Erschöpft sich das irgendwann? Also ich habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt auch schon lange, und ich habe das Gefühl, du machst es auch schon sehr lange, diese Nothing Personal-Fotoserie. Mich persönlich als Betrachter dieser Bilder hat es nicht erschöpft. Wie ist es bei dir?
Ja, also es geht noch. Es ist so ein bisschen teilweise, wo ich schon fast schlechtes Gewissen hatte, zu so einem Lebensstil auch bei mir entwickelt, ja, dass mich immer ein paar Mal im Jahr auf Waffenmessen bin, ob in Brasilien oder, es sind ja auch meistens schöne Länder. Auch wenn Friedrich Merz da kein
Brot kaufen kann.
Ja, naja, das ist ein anderes Thema. Ja, es ist normal. Und die Messen wählen sich auch gute sozusagen Zeiten, Jahreszeiten,
ja,
dass es nicht so heiß ist, nicht so kalt. Ja, nee, also es geht noch. Aber klar, wenn ich dann vor Ort bin, fällt mir jetzt nicht mehr so viel Neues. Aber dann gibt es doch noch Sachen, wo man sagt, oh wow, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Zum Beispiel Nürnberg, Anfang des Jahres, da gibt es ja so eine eher noch vergleichsweise kleine Messe, aber da kommt ja Deal Defense her. Und es gab ausgerechnet am 24. Februar eine Riesenparty für die ganzen teilnehmenden Händler, weil sie so eine VIP-Party, kann man sagen, mit auch Buffet und also...
Was war am 24. Februar? War das der Beginn der russischen Invasion?
Naja, das war Jahrestag quasi.
Okay.
Und da, wo, genau an dem Tag wurde gefeiert. Und zwar ausgelassen, es gab Damen auf Stelzen, die geleuchtet haben, Neonfarben, es gab so Partybrillen, die geleuchtet haben. Also, es war ja noch nicht mal.
Du beschreibst es nur, und es ist einfach so unangenehm. Aber ich meine, die Party gibt es auch wegen dieses Jahrestags. Also nicht wegen des Jahrestags, sondern warum der begangen wird.
Vielleicht war es Zufall, klar,
ich glaube,
könnte man sagen.
Ich glaube, es war
ja,
Zufall.
Ja, gehe ich mal von aus, aber vielleicht dieser Zufall zeigt es auch nochmal ziemlich gut, dass klar, wenn es Krieg irgendwo gibt und man damit Geschäfte machen kann, dann macht man es. Und das kennt man ja auch von, da muss man vielleicht auch zu noch kurz anmerken, dass die Firmen, die jetzt sich damit so irgendwie brüsten, dass sie der Ukraine helfen, dass sie Deutschland und Europa verteidigen, die haben ja auch mit Putin davor zusammengearbeitet. Die Rheinmetall hat mit dem Geschäfte gemacht, die zwar durch die Bundesregierung nach 2014 gestoppt worden sind, aber das wären die modernsten Trainingsgelände für Soldaten, also russische Armee gewesen, aufgebaut von Rheinmetall. Und es hätte auch Folgeaufträge gegeben. Es gab auch französische Firmen, die, was ich ja noch fast schlimmer fand, die für die Polizei, für Spezialeinheiten Fahrzeuge nach Russland exportiert hatten, die dann gegen die Demonstranten vorgegangen sind, wo die noch was gegen Putin vielleicht hätten machen können.
Konntest du auf diesen Messen spüren, warum solche Unternehmen mit allem durchkommen? Also was ist der Grund? Was hast du da erlebt? Konntest du es sehen oder hast du nur eine Mutmaßung?
Ja, da kann man ja sagen, diese ganzen Messen werden ja normalerweise am ersten Tag von einem entweder von einem Präsidenten, von einer Präsidentin oder auch von den Politikern quasi feierlich eröffnet. Das ist ja alles legal. Es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt sich irgendwie mafiamäßig irgendwer trifft. Das ist ja komplett legal. Also klar, Waffengeschäfte jetzt zum Beispiel von Deutschland aus ist schwieriger, was nach in die Emirate oder nach Saudi-Arabien zu verkaufen. Aber zum Beispiel über Italien geht es dann anders. Also es gibt ja auch auf Sardinien eine Firma, die dann quasi von Rheinmetall, die dann die Raketen nach Saudi-Arabien und so weiter verkauft. Und das geht dann.
Darfst du das sagen oder ist es dann so eine Behauptung und du wirst verklagt?
Ja,
dann ich frage nur. Aber es ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis. Es ist ja nichts, was jetzt
das irgendwie... hört man so zumindest.
Ja, es klingt jetzt wieder nach einem
Geheimnis. Müssen wir ganz schnell nach hinten rudern. Nee, das ist ja, glaube ich, auch jetzt nichts Geheimes.
Ja.
Also, jetzt, na, sagen wir mal, es gibt jedenfalls, abgesehen, jetzt hast du mir Angst gemacht. Na, ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie, das, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jedenfalls, es gibt jedenfalls Wege für die Rüstungskonzerne, selbstverständlich, diese ganzen Dinge zu umgehen und alles Mögliche auch zu liefern. Klar ist es in der EU komplizierter, aber...
Du bist ja als Fotograf, ein Foto, was auch um die Welt ging, war das Verbrennen deines russischen Passes am Tag der Invasion. Ich glaube, das war so kurz eine Woche
oder zwei Tage danach.
Ja. Das hat mich damals sehr berührt, als ich das Foto gesehen habe, weil das ist ja, also ein Pass ist ja, steht ja für mehr als nur, ich kann damit ein- und ausreisen. Da steht auch russische Identität. Die ist ja auch mehr als nur der Krieg, den Putin geführt hat. Wie guckst du auf dein eigenes Land, auf das Land, aus dem du kommst, aus dem deine Eltern kommen, jetzt in Zeiten, wo diese ganze Rüstungsindustrie so auch so floriert, wegen Russland. Hat sich das verändert nochmal?
Ja, also klar, ich denke mir, ich möchte natürlich nicht, dass dieses Zeichen, also es war mir wichtig in dem Moment, ich war, glaube ich, auch an der Hand irgendwie verletzt oder so und bin sogar noch vom Fokus gefragt worden, dann glaube ich, am Tag danach oder zwei Tage danach Geflüchtete an der Grenze zu Polen zu fotografieren und konnte aber nicht, weil ich einfach eine Sehnenscheidenentzündung hatte.
Achso, ich dachte, du hättest dich verbrannt.
Nein. Ja, genau. Es war eine Sehnenscheidenentzündung, die ziemlich lange angehalten hatte. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, wie verdammt, ich kann nichts tun. Ne? Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass viele, auch wenn sich das dann geändert hat mit der Zeit, aber dass viele auch von Leuten, Musikern oder also verschiedensten Leuten, wo ich auch denke, wow, da sind, weiß nicht, die höre ich vielleicht selbst oder wieso haben sie denn nichts gesagt? Nee, jeder muss doch jetzt endlich was sagen und egal, ob man jetzt dort ist oder hier, weil mittlerweile ist es ja hier auch recht gefährlich geworden, muss man, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, jedenfalls dachte ich, ja, was kann ich denn überhaupt machen? Und das war ja noch die Zeit von NFT, diese ganze Blase. Ne?
Ja.
Und ich dachte so, boah, ich könnte ja den Pass verbrennen und dann als NFT minten und dann verkaufen und das Geld an die Ukraine spenden.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht. Und
wie viel Ether hast du dafür bekommen?
Boah, weiß ich nicht. Es wurde zweimal versteigert. Ich glaube, das waren 1,5 oder so insgesamt. Also besser als nichts. Und
besser
dann dachte ich so, besser als der Pass dann bei mir in der Schublade liegt, dann lieber so. Und ich glaube, das war aber auch für viele, hoffe ich, das war ein Zeichen auch der in erster Linie der Solidarität mit der Ukraine.
Hast du einen neuen Pass?
Sekündchen mal, das ist, jetzt fliegt alles auf. Nee, genau.
Ich würde also verstehen, wenn du einen neuen Pass hast.
Nee, es war ja so, ich hatte ja auch noch nicht mal deutschen Pass damals. Das heißt, ich hatte gerade mal meinen neuen Pass bekommen und ich dachte, ich möchte einfach ein Symbolbild machen und habe mich dann irgendwie in so ein Feld hingestellt, dann angezündet, Foto gemacht, schnell hochgeladen und genau. Und dann hatte ich zum Glück einen Pass, sagen wir mal, mit dem ich mich legal in Deutschland aufhalten konnte.
Ja.
So. Aber ja, jetzt dank der Ampel konnte ich jetzt mich auch, also jetzt habe ich deutschen Pass bekommen.
Toll.
Aber nicht ohne Anwalt.
Weil, und du musstest dann einmal.
Sehr lange gedauert. Die haben sich auch gar nicht mehr gemeldet.
Ich bin sehr froh, dass du jetzt einen deutschen Pass hast. Und
ja, ich auch, aber es ging mir auch gar nicht da, weil ich muss dazu sagen, seitdem ich auch auf diesen Messen so viel gewesen bin auf der Welt, ich habe mich auch gar nicht als irgendein Bürger irgendeines Landes sehen wollen, sondern man ist da wie so ein Alien. Und ich denke mir so, ich möchte gar nicht eigentlich zu diesen ganzen Ländern oder so System gehören, sondern ich schaue dann doch von außen auf das Ganze und dann kriegt man wirklich so eine Distanz und denkt, ja, ich kann damit wirklich nicht so viel anfangen mit diesem ganzen Nationalismus, Patriotismus. Und auf der anderen Seite, genau, was ich aber sagen wollte, ist, ich wollte ja natürlich nicht, dass diese Verbrennung von einem Pass ein Zeichen ist, dass ich jetzt sage, ja, irgendwie alle, die in Russland leben, sind scheiße oder sind schlechte Menschen. Weil es gibt ja da, oder es gibt immer noch Menschen, die versucht hatten, zumindest was gegen Putin zu machen und zu unternehmen. Es sind ja auch viele Tausende, kann man sagen, auf die Straßen gegangen am 24. und wurden dann teilweise ja ins Gefängnis auch gepackt, mussten das Land verlassen. Es sind sehr viele und ich finde, das geht auch oft unter, wenn man dann so ganz schnell dabei ist, quasi alles zu verteufeln. Und da muss man sich wahrscheinlich auch an die eigene Nase fassen und fragen, ja, was hätte ich denn gemacht? Also,
vermisst du Russland?
2019 hatte ich eine Arbeit auch angefangen zu machen. I've never been to Russia, auch weil ich ja lange Zeit schon in Deutschland lebe und auch zwischendurch wegen der Armee auch nicht dahin zurück konnte. Und ab 2019 tatsächlich auch dann wieder da war. Und ich kann nicht sagen, dass ich vermisse schon die Natur oder so diese Bilder, die ich aus der Kindheit habe. Mhm. Aber es gibt dann doch sehr viele Dinge, die ich auch gar nicht vermisse, muss ich sagen. Und ja, es ist ein anderes, schwieriges Thema.
Ja, wir machen nochmal eine Folge dazu. Ich will auch, glaube ich, weil ich finde, dein Lebenslauf ist auch sehr interessant. Und weil du einen Beruf machst, der in Deutschland sehr elitär eigentlich ist. Das Fotograf wirst du eigentlich nicht, wenn du nicht irgendwie Eltern hast, die reich genug dafür sind, die dich unterstützen können die ganze Zeit. Und das Vorwort deines neuen Buches, da schreibst du nämlich, da definierst du diesen Klassenbegriff oder Nachwort. Ich weiß gar nicht.
Nachwort.
Nachwort. Du erzählst von dir kurz und es hat mich sehr berührt, was du dort erzählst. Und eigentlich wollten wir heute auch über dieses Game of Chairs nochmal kurz sprechen. Das neue Buch. Ich glaube, wir haben uns ja sogar... Verlosen wir es auch?
Oh ja.
Gut.
Ich hab's dabei.
Wir verlosen es. Es ist ein tolles Buch. Es zeigt keine Waffenmessen, aber es zeigt Orte, an denen genauso scharf geschossen wird. Parteitage. Und du hast sensationelle Fotografien gemacht auf den großen Parteitagen der demokratischen Parteien. Warst du auch bei der AfD?
Da habe ich beim ersten Mal keine Akkreditierung bekommen und dann entschieden, nicht hinzugehen. Weil, egal wie man die AfD zeigt, das spielt denen doch eher in die Karten. Aber ich sag mal, ich war bei den Parteien, wo ich noch nicht komplett die Hoffnung verloren hatte.
Vom Glanz und Elend der Bundesparteitage, wir verlosen jetzt eine signierte.
Du musst das kriegen wir hin.
Gefälligst noch, ne? Rein signiert. Nikita.
Und ein Kärtchen gibt's noch dazu.
Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch über Waffenmessen. Es hat mir extrem gut gefallen. Ich gucke mal gerade zu Kati, die in so einer Art wirklich unbequemen Variante hier mit im Studio sitzt und den Schnitt begleitet hat. Wie fandet ihr denn das Gespräch? Du kannst kommen, komm einfach kurz hier rein noch. Das nehmen wir doch gleich mit auf.
Ich dachte, ihr seid da halb eingeschlafen.
Ja, meine Beine sind gerade eingeschlafen.
Oh Gott,
ich bin so gekniet die ganze Zeit. Genau, ich finde die Absurdität des Ganzen und die Banalität des Bösen irgendwie... muss man ja dann doch immer wieder drüber nachdenken. Und ist auch bei uns ja immer Thema bei unseren Formaten, wie eigentlich, wenn man die Leute trifft, die ganz normal sind, man unterhält sich mit denen, man denkt, ist da eigentlich ganz nett. Aber alles, was dahinter liegt, ist eben total absurd. Und genau, das fand ich total spannend. Ich war total hooked. Und ich würde sehr gerne dieses Buch gewinnen, aber das darf ich nicht.
Da können wir diesen lustigen Satz machen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der PQPP2 GmbH sind von der Verlosung ausgeschlossen.
Ja. Aber ich hatte ja schon ich habe es ja verdaddelt, letztes Mal zu kommen. Und da hatte ich ja dem Thilo geschrieben, dass ich an die ganzen Kollegen noch ein Büchlein denen geben werde als Entschuldigung.
Also, ich lege jetzt auf. Ich beende das Gespräch. Vielen Dank, Nikita.
Ja, danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.